Israels Propheten haben immer das Vergangene analysiert, um den Menschen der Gegenwart die Zukunft Gottes zu erklären. Der Hebräerbrief ist das beste Werk da drin, wenn man sie überhaupt voneinander unterscheiden kann. Es gibt gar keine nicht beste Werke. Es gibt, dann habe ich weiter gegraben, es gibt einen Stadtplan von der Stadt Jerusalem aus dem Jahre 0. Der Erd kann die vielleicht jetzt mal an die Tafel schmeißen. Den Stadtplan von Jerusalem aus dem Jahre 0, das heißt also aus dem Jahre, wo Christus geboren wurde. Kommen wir nochmal zu dem Text, den Dolores verlesen hat. Ich gehe einen Vers mal weiter nach vorne, Hebräer 13, Vers 11. Einmal im Jahr, am größten Versöhnungstag, bringt der hohe Priester das Blut von Opfertieren in das Allerheiligste, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die Tiere selbst werden aber außerhalb der Stadt verbrannt. Dazu mache ich mal so rum. Das sind die Stadtmauern. Hier übrigens ist Ölberg, Ölbergs Garten. Hier soll Golgatha sein oder hier ist wahrscheinlich auch das Grab. Hier ist der Palast des Herodes, der Tempel, das Prätorium. Hier sind die Wege aufgezeichnet, die man vermutet, die Jesus bei seinem Kreuzgang gegangen ist. Sehr interessant. Diese Mauer kann sein, dass diese Mauer, die Reste dieser Mauer heute die Klagemauer von Jerusalem ist. Die Sichtweise des alttestamentlichen Bundesvolkes war, als Salomo den ersten Tempel gebaut hat, der war viel kleiner, das ist der zweite Tempel, der herodische Tempel, als Salomo den ersten Tempel gebaut hat und den eingeweiht hat, kam Gott sichtbar und hörbar in diesen Tempel. Gott war bei den Menschen, persönlich. Das bedeutete für die Bilder, für die Vorstellung des alttestamentlichen Bundesvolkes, hier in dieser Stadt war das Licht der Welt. In einer Welt der Finsternis war hier das einzige Licht und Gott selbst war das Licht, das nicht besiegbar war. Und somit war das auch der Schutzraum, der bei Gott selbst galt. Und in diesem Schutzraum, den Gott selber hier mit seinem Volk eingeweiht hat, in diesem Schutzraum starb man zum ewigen Leben. Außerhalb dieses Schutzraumes starb man zum ewigen Tod. Diesen Hintergrund sollte man haben. Das war die Vorstellung und deswegen die hohe Bedeutung dieser Stadt bis heute übrigens. Natürlich nicht mehr, Christus hat das ja alles geöffnet. Der Schreiber des Hebräerbriefes geht jetzt zurück, er ist von dem Brandopfer die Rede und greift auf das dritte Buch Mose zurück. Das dritte Buch Mose heißt Levitikus und im dritten Buch Mose Levitikus werden die genauen Opfervorschriften alle beschrieben und erklärt, Mose und Aaron gegenüber, die das Volk in Zukunft für immer zu beachten hat. Das ist ganz erstaunlich, dass vom Brandopfer, vom Speiseopfer, vom Sühneopfer, von allen möglichen Opfern werden angegeben und die werden bis ins Detail beschrieben. 27 Kapitel. Das alles hat der Schreiber im Hintergrund und er nimmt ein Opfer daraus, ist das Brandopfer. Beim Brandopfer geht man hin und schächtet fehlerlose, makellose Tiere und wie in dem Vers verlesen, ging der hohe Priester am Versöhnungstag einmal im Jahr, nahm das Blut dieser Tiere in den Tempel und sprengte dieses Blut vor den Altar und dieses Blut wurde praktisch, dieses Tier hat durch das Ausgießen des Blutes auch seine Seele, sein Leben ausgeschüttet. Denn wie in der Schöpfung beschrieben ist, hat auch das Tier wie der Mensch eine lebendige Seele. Diese Seele, dieser Tod vom Tier, wurde als Sühnung ausgeschüttet. Vorher wurde die Schuld des Volkes auf das Tier gelegt. Und dieses Blut wurde genommen und hier an den Altar gesprengt, als Sinnbild, dass das Leben an dieser Stelle an Gott zurückgegeben wurde. Die Sünde, die dann noch auf dem toten Tier lag, die Sünde wurde außerhalb der Stadt gebracht, in die Finsternis und dort verbrannt. Und dieses Außerhalbbringen dieser Stadt in der Finsternis, wo der Tod herrschte, an dieser Stelle wurde die Sünde sinngemäß außerhalb der Stadt in der Finsternis zu dem zurückgebracht, von dem sie kommt, nämlich zum Satan selbst. Und das war das, die Sühnung der Schuld des Volkes gegenüber Gott. Einmal, dass die Seele, das Leben ausgeschüttet wurde und das Leben zurückkehrte hier an dem Altar Gottes, und hier wurde die Schuld des Volkes verbrannt und dem Tod zurückgegeben. Diesen Hintergrund greift der Schreiber des Hebräerbriefes jetzt auf. Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo er weiterschreibt, dass so starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Das war die wirkliche Schande. Der Israelit, der zum Bundesvolk gehörte und hier starb, starb zum ewigen Leben. Der Israelit, der hier außerhalb der Stadt starb, der starb zum ewigen Tod. Jesus hat diese Schmach ertragen, und wir sehen hier deutlich, dass Golgatha außerhalb der Mauern, außerhalb des Schutzbereiches, außerhalb der heiligen Stadt lag. Das war mehr wie eine Schande, denn es bedeutete nach der Vorstellung, da stirbt man nicht zum Leben, sondern da stirbt man zum Tod. Jesus geht diesen Weg. Und Jesus geht diesen Weg, und wenn wir uns die Beschreibung angucken, er duldet diese Schmach, geht außerhalb der Stadt und stirbt am Kreuz den Sühnetod. Auf ihn wurde alle Schuld des Volkes aufgelegt, alle Schuld der Menschheit wurde auf ihn aufgelegt, und er starb freiwillig, unvorstellbar, an diesem Kreuz außerhalb des geschützten Bereiches. Und dann sind wir wieder bei den Sinnbildern. In einem der Evangelien schreibt Jesus wird über Jesus gesagt bei seinem Sterben am Kreuz: Jesus übergab den Geist und verschied. Das kann man so deuten, dass wir ja mit der Beschreibung über die Trinität, Körper, Geist und Seele, auch für Jesus galt. Und er war Gottes Sohn und er war Mensch. Verlässt an dieser Stelle der Geist Gottes seinen Sohn, kann man so sehen, dass der Geist zu Gott zurückkehrt. Wäre denn der Geist mit in den Sheol, der Geist Gottes, die Macht Gottes mit in den Sheol gegangen, wäre diese Welt zu Ende gewesen. Er hätte sofort dem Bösen ein vollkommenes Ende gesetzt. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass dann es keine Gnadenzeit gegeben hätte. Also ging der Geist Gottes an Gott zurück, aber die ebenso heilige, vollkommene Seele Jesu Christi ging außerhalb der Stadt in den Totenbereich, in das Zentrum des Totenbereiches. Und in diesem Zentrum dieses Totenbereiches sitzt der Teufel. Er ist die Quelle aller Sünde und alles Bösen, sitzt der Teufel, und er sah, da ist eine vollkommene, schuldlose, mächtige, heilige Seele, die vor ihm steht, die gehört hier nicht hin. Und ich habe mal in einer Beschreibung gelesen, wie man das erklären kann. Dann nahm Jesus in dieser Darstellung, nahm Jesus das flammende Schwert und enthauptete den Teufel. Paulus sagt darüber: Der Tod ist getötet, Hölle, wo ist dein Stachel? Der Leib, auch das ist prophetische Aussage, der Leib wurde ja dann in die Grabstätte gebracht, und dann nach 3 Tagen hat die Kraft Gottes, der Leib hat keine Verwesung gesehen, hat die Kraft Gottes diesen Leib wieder aus dem Totenreich emporgehoben und lebendig gemacht. Und diese Auferstehungskraft ist das Mächtigste, was unsere Welt durch Gott bewirkt, unsere Welt verändert hat. Dann bekommt man einen Hintergrund über die Darstellung, wenn Jesus sagt beim Abendmahl, wie tiefgreifend diese ganze Szene ist. Beim Abendmahl, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, gehört nicht zu mir. Das geht ganz, ganz weit in die Tiefe hinein. Und Jesus sagt seinen Menschen, die an ihn glauben: Wer an mich glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und jetzt gehen wir nach Pfingsten und Himmelfahrt, sind diese Mauern alle niedergerissen. Jetzt ist der heilige Tempel hier. Wir, so beschreibt es Paulus, sind der heilige Tempel Gottes. Und das bedeutet, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus und seine Auferstehungskraft und die Kraft des Heiligen Geistes Gottes in uns, dass diese Kraft uns zu neuen Menschen macht, in unserem Inneren. Seele und Geist sind lebendig gemacht. Es ist ein neuer Mensch entstanden, allein durch die Liebe Gottes und durch den Glauben an Jesus Christus. Das alleine genügt. Und wir werden dadurch von Gott zum Licht der Welt gemacht. Und wir als Lichter der Welt, die in uns steckt, dieses Licht, das jetzt bereits das ewige Leben in sich trägt, wohnt in dem Körper, der diese neue Welt nicht sehen kann. Und dann haben wir wieder dieses Spannungsfeld. Wieder hier diese Mauer und das Spannungsfeld in uns selber. Und an dieser Stelle führt der Hebräerbrief den Text weiter und sagt, lasst uns nun zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Wir haben als Auftrag, als Lichter dieser Welt, die Lichter, unsere Lichter, die Gott in uns hineingepflanzt, in die Welt der Finsternis zu tragen. Unser Auftrag ist es, mit diesem Licht außerhalb der Stadt in die Finsternis zu gehen und den Menschen das Licht des Lebens zu zeigen. Das ist unsere Botschaft, wohlwissend, dass in dieser außerhalb dieses geschützten Bereiches dieses Licht, wir als Lichter, Todfeinde sind. Wir sind ausgesandt in die Finsternis, die uns feindselig gegenübersteht. Wer die Geschichten von Open Doors liest zurzeit, vermutet, Open Doors werden weltweit 80 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Und das eine ganze Reihe mit ihrem Leben bezahlen müssen. Das ist die Schmach, die wir ertragen müssen für diese Zeit. Aber auch da schreibt der Hebräerbrief weiter. Lasst uns nun zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Denn auf dieser Erde gibt es keine bleibende Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Es ist die Zeit, die Schmach, die wir auf uns nehmen müssen, um ins ewige Leben zu kommen. Aber der Kranz, der Preis, der Siegespreis für diesen Kampf auf dieser Erde, der Siegeskranz ist das ewige Leben. Und da spüren wir erstmal, wie gewaltig und urgewaltig dieser Gottessohn, dieser Jesus Christus in dieser Welt getan hat. Er hat diese Welt völlig verändert. Er hat diese Gnadenzeit eröffnet und der Mensch hat diese Möglichkeit, das zu tun. Und das ist belegt und beschrieben und wir können das nachvollziehen. Und das Abendmahl ist der Schlüssel. Hier gehen wir wirklich beim Abendmahl in die Tiefe dieser Jesus-Gemeinschaft und lernen ein Stück intensiver diese Auferstehungskraft kennen. Übrigens brauchen wir, wenn wir auf dem Weg durch diese Finster, durch diese Drangsal sind, was nicht unsere Heimat ist, Unterstützung und Hilfe. Und da gibt es eine wichtigste Stütze und Hilfe in dieser Zeit, das sind die vier Säulen der Gemeinde. Gebet, Gemeinschaft, Abendmahl und Lehre. Das ist so, das fasziniert mich immer mehr, weil ja, das trägt über unheimlich vieles hinweg. Und ich habe festgestellt, gerade auch in der letzten Zeit, das geht bis in die tiefste Tiefe der Seele. Aber das ist der Trost. Das ist der Trost, die Säule des Trostes, dass es wirklich für das Sterben eines Menschen dann zur Erlösung wird.